Ilon hab ich erhöbet, tabria tabras. Langsam zogen die abendlichen Nebel vom Fluss herauf und legten sich wie zarte weiße Schleier über Straßen und Gassen. Die ersten Gaslaternen schimmerten gespenstisch über regennassen Gehsteigen und ihre goldenen Lichtkegel spiegelten sich in den Pfützen. Während hölzerne Läden sich klappernd schlossen, Jalousien ratternd herabfuhren, wurden späte Kunden mit freundlichen Worten aus den Geschäften verabschiedet und unten am Markt erstarben schließlich auch die schrillen Stimmen und das laute Lachen der Fischweiber und Kräuterfrauen. Ladenmädchen hüllten sich in ihre wollenen Schals und huschten geschwind nach Hause zu den ihren. Mit knirschenden Rädern auf sandigem Grund wurden letzte Pferdedroschken und Eselskarren von ihren vom Tagwerk erschöpften Zugtieren in Scheunen und Remisen zurückgefahren. Die Kutscher gönnten sich noch einen abendlichen Trunk zu einem dampfenden Pfeifchen, ehe auch sie sich in ihren schweren Träumen verloren. Es wurde Nacht und die Stadt legte sich schlafen. In dem Haus an der Uferstraße Nummer 147 saß Tabria Tabras an seinem Arbeitstisch. An seiner rechten Seite, griffbereit ausgebreitet, lagen allerlei Werkzeuge. Zangen, Feilen, Hämmerchen in unterschiedlichen Größen, Schabeisen und Ahlen, winzige Nägelchen, Klammern, Drähte und Schlingen. Vor ihm, gebettet auf einem weißen Tuch, ein toter Vogel. Eine Dohle, deren schwarzes Gefieder im flackernden Schein der kleinen Öllampe glänzte wie kostbare Seide. Behutsam fasste Tabras den kleinen Körper und setzte dann gezielt und sicher das Skalpell unter das dunkle Federwerk, genau an jene Stelle, an der vor wenigen Stunden noch ein kleines Herzlein pochte. Mit einem leisen Knacken öffnete sich das filigrane Knochengespinst. Fingerspitzengefühl war angesagt, der Druck durfte nicht zu fest und auch nicht zu leicht ausgeführt werden, damit kein irreparabler Schaden entstand. Der Präparator wusste, er war ein Meister seines Fachs. Niemand konnte Tierkörper so bearbeiten, wie er es tat. Niemand verstand sich auf die Kunst der Taxidermie so wie er. Er war perfekt darin, diesen toten Geschöpfen neues Leben einzuhauchen, sie in die Lage zu versetzen, jeden Betrachter durch einen einzigen Blick in ihre gläsern glitzernde Augen in eine magische Welt zu locken. Er schuf beeindruckende Szenerien aus einstmals lebenden Wesen, die an Zauber nicht zu überbieten waren. Teegesellschaften aus Hundewelpen in Samt und Spitze gehüllt, auf Puppenstühlchen sitzend, mit winzigen, hauchzarten Porzellantassen in dem Pfötchen. Eine verschleierte Katzenbraut in weißer Seide, der Bräutigam im schwarzen Frack und der Katzenpfarrer mit einem Gebetbuch zwischen den Krallen. Kaninchen in Uniformen mit goldenen Litzen und hohen Tschakos als Musikkapelle, marschierend mit Trommeln, Trompeten, Flöten und Posaunen. Entzückend, grotesk und kurios. Alles seine Geschöpfe. Gefangen in einem menschengemachten Traum. Im Grunde verlieh er ihnen im Tod eine größere Schönheit, als sie im Leben jemals besaßen. Ja, selbstverständlich waren diese Wesen nicht alle eines natürlichen Todes gestorben. In dem einen oder anderen Fall war durchaus eine gewisse Sterbehilfe vonnöten. Aber der Preis eines unwürdigen Lebens, all den Gefahren der Freiheit ausgesetzt, der Kälte, des Hungers, des Gejagtwerdens und nicht zuletzt jeglicher Vergänglichkeit war, so dachte Tabras, doch ein recht geringer. Schaffte er ihnen doch eine Existenz in Anmut, Würde und Bewunderung. Er legte das Skalpell zur Seite, griff nach einem Strohhalm, mit dessen Hilfe er Staub, Flöhe und lose Federn von dem Vogelkörper blies. Ach ja, wenn die Welt nur endlich die Größe seiner Kunst erkennen würde. Gewiss, er hatte einen ansehnlichen Kundenkreis, Kuriositätenkabinette, Ärzte, Pathologen, Sammler. manchmal auch Friseure oder Apotheker, die sich die Schaufenster ihrer Läden mit einem seiner Präparate, vornehmlich Krähen und Fledermäuse, dekorierten. Es gab Jäger, die sich mit den Trophäen ihrer kalten Leidenschaft stolz die Wände schmückten. Und natürlich waren da all diese Tierfreunde, die ihre vierbeinigen Lieblinge nach deren Ableben nicht gehen lassen konnten, und Bella, Juju und Mimi mit Glasaugen bestückt in Vitrinen oder auf Holzsockel für die Illusion ihrer immerwährenden Anwesenheit sorgen ließen. Alles in allem konnte man davon ein durchaus angenehmes Leben bestreiten. Der Aberwitz war es jedoch, dass niemand um das größte Geheimnis Tabras wusste. Noch nicht. So musste er sich zwangsläufig mit all dem Abschaum der Gesellschaft abgeben, mit den spindeldürren Bettelkindern mit ihren eingefallenen Wangen und den tellergroßen, ewig hungrigen Augen, mit den heruntergekommenen, grindigen Lumpensammlern, die ihn mit Kadavern versorgten, mit überfahrenen Füchsen und Katzen, mit Ratten, Möwen und Tauben. Er fertigte sie mit einigen wenigen Münzen für ihre Lieferungen ab, und mitunter blieb er ihnen sogar die schuldig, wenn er fand, die Ware wäre unbrauchbar. Er schickte sie eiskalt lächelnd wieder vor die Türe. Wer von ihnen sollte sich beklagen? Wer seinen Anspruch einfordern? Diese Menschen hatten keine Rechte, und sie hatten auch keinerlei Mitgefühl verdient. Elendes Pack! Sollten sie doch zurückgehen in die Gosse, aus der sie kamen. Nach außen hin gab er sich freundlich, bescheiden und eher devot. Er wusste, dass sich die meisten Menschen vor ihm ekelten, vor allem diejenigen, zu deren Gesellschaft er so gerne gehört hätte. Allen voran die großen Kunstsammler, die Kuratoren von Museen, Ausstellungen und Galerien. Warum nur erkannten sie sein Genie nicht, seine Gabe, sein Können? Immer wieder sah er sich diesem unwürdigen Hürdenlauf der Bewerbungen und Bittgespräche ausgesetzt, von einem Kurator zum nächsten Galeristen. Sich zu verneigen, sich zu erniedrigen, zu flehen vor all diesen aufgeblähten, diesen selbstverliebten, eitlen Gockeln, die es wagten, auf ihn herabzusehen, damit er endlich gnädig aufgenommen würde in den erlauchten Kreis der Künstler. Aber immer wieder speisten sie ihn ab, ließen ihn oft nicht einmal über die imaginären Grenzen, die ihre Empfangssekretäre setzten, hinauskommen, oder geleiteten ihn mitunter sogar persönlich mit herablassenden Gesten und angewidert nach unten gezogenen Mundwinkel vor die Türe. Für sie war er nichts weiter als ein Handwerker, der sich noch dazu mit recht unappetitlichen Materialien beschäftigte. Dabei war dies sein größter und einziger Wunsch. Seine Präparate, seine Wesen, die er geschaffen hatte, aller Welt zu zeigen. Sie zu präsentieren, wie es ihnen und ihm zustand. In den großen Museen und Ausstellungen dieser Welt. In London, Rom und Paris. Aber diese Türen blieben verschlossen. Noch. Denn noch konnte er seinen größten Schatz nicht zeigen, noch befand er sich in einer Art andauerndem Winterschlaf in den geheimen unterirdischen Gewölben seines Hauses, und niemand durfte davon wissen, bis das große Werk vollendet war. Aber heute Nacht, wenn alles lief wie geplant, würde es soweit sein. Tabras bettete den Vogel behutsam wieder auf das weiße Tuch, stülpte einen Glassturz darüber, um ihn vor Fliegen zu schützen, und machte sich auf den Weg hinunter in die Kellerräume des Hauses. Dorthin, wo in einem tiefen Verlies, hinter mehrfach verschlossenen Türen, sein größtes Kunstwerk wartete. 11 Jungfrauen, in ihrer Jugend und Perfektion festgehalten, auf das sie niemals Alter und Verfall preisgegeben waren. Der Präparator war vorsichtig zu Werke gegangen, hatte sich oft weit außerhalb der Stadt an unbekannten Orten an seine Opfer herangeschlichen, hatte sie mit freundlichen Worten auf ein Glas Wein eingeladen und sie dann, wenn sie betäubt in einen tiefen Schlaf gesunken waren, auf geheimen nächtlichen Wegen in sein Haus gebracht. Nein, keine von ihnen hatte er einem unnötigen Leid ausgesetzt. Er war sich sicher, dass er diesen jungen Frauen sogar ein großes Geschenk gemacht hatte. Im Grunde würde, sofern sie noch fühlen und denken könnte, ihm jede von ihnen dankbar sein dafür, dass er sie in einem Zustand ewiger Jugend und Begehrlichkeit erhalten hatte. Keine von ihnen musste erleben, wie ihre Haut schlaffer und schlaffer wurde, die Krähenfüße um die Augen tiefer und der Blick eines betrachtenden Gegenübers nicht mehr vor Verzückung leuchtete. Hätte man Tabras gefragt, ob er an Seelenwanderung glaube oder an eine erlösende Heimkehr der Toten in himmlische Gefilde, ein Leben nach der irdischen Existenz, er hätte mit Sicherheit verneint. Derart metaphysische Erklärungen waren für ihn ausschließlich in den Bereichen der Romantik oder der religiösen Wunschvorstellungen angesiedelt. Für ihn bestand das Leben aus Körpern, aus Sehnen und Muskeln, aus Fleisch und Blut, und man konnte es, seiner Meinung nach, bestenfalls als glückliche Fügung betrachten, wenn dieser Körper mit einer gewissen Attraktivität ausgestattet war. Alter und Tod jedoch waren die natürlichen Feinde jeglicher Schönheit, und genau darin lag seine Kunst. Er schenkte seinen Geschöpfen ewige Jugend. Und heute Nacht würde er sein großes Werk vollenden. Heute Nacht würde er die letzte und schönste unter ihnen allen auf den ihr gebührenden Platz setzen. Tabras Plan war es, eine Uhr zu gestalten. Ein Meisterwerk der Mechanik. Jede Ziffer auf dem Blatt dieser Uhr würde durch eine junge Dame dargestellt sein. Und beim Schlag jeder vollen Stunde würden sie mit anmutig erhobenen Armen einen grazilen Tanz um ihre eigenen Achsen vollführen. Im Geiste sah er schon alles vor sich. Mit aller Kraft seines Herzens träumte und sehnte er sich diesen Moment herbei, in dem dieses Exponat als Hauptattraktion der Weltausstellung in Paris einem begeisterten Publikum präsentiert würde. Er sah sich umringt von Bewunderern, hörte im Geiste schon den brandenden Applaus, die erstaunten Rufe der geladenen Gäste und sah sie vor sich, die Schlagzeilen der großen Zeitungen. Oh ja, man würde ihm Fragen stellen, die Welt würde rätseln, wie es ihm gelungen sein mochte, seine Skulpturen derart lebensnah darzustellen. Ihre Haltung, ihren Ausdruck, die Textur ihrer Haut. Aber niemand, nein, niemand würde ergründen, was hinter seinem Geheimnis ruhte. Denn er, Tabria Tabras, würde lächeln, einfach nur lächeln und sich in wissendes Schweigen hüllen. Stufe um Stufe stieg Tabras in den Keller hinab, vorbei an Küchenregalen voller Gläser mit Marmeladen, Apfelmus und Birnenkompott, die seine Haushälterin für ihn eingekocht hatte. Oh ja, die gute Seele, die immer so sehr auf sein leibliches Wohl achtete, sie wusste, wie sehr Tabria Tabras Süßes liebte. Aber sie hatte nicht die leiseste Ahnung davon, dass sich diese Liebe nicht nur auf Früchte und Schokolade bezog. Der Präparator kicherte leise keckernd in sich hinein, während er sich der dicken verschlossenen Eisentüre am hinteren Ende des Kellergewölbes näherte. Noch einen letzten prüfenden Blick warf er hinein in dieses düstere Verlies. Aber alles lag seit Tagen vorbereitet an Ort und Stelle. Die Pritsche mit einem weißen Laken bedeckt, auf einem metallenen Tisch daneben Skalpelle, Knochensägen, Tupfer, Schlingen, Schläuche und diverse chemische Flüssigkeiten. Alles wartete auf den großen Moment. In so manchen Stunden bedauerte Tabras es zutiefst, dass er keiner Menschenseele davon berichten konnte, von all diesen Vorbereitungen und Planungen, die höchste Glückseligkeit und größte Seelenqual für ihn in einem waren. Niemals dürfte er sich beklagen über den Zeitaufwand, den es kostete, von den Plagen und Sorgen, von den Ängsten davor, entdeckt zu werden, oder eines dieser Geschöpfe zu verlieren durch Schimmelpilze oder Madenbefall, oder vielleicht auch durch einen unbedachten, nicht mehr rückgängig zu machenden Schnitt eines Messers in seiner zitternden Hand. aber sein Erfolg, sein Ruhm, der nur noch einen Fingerzeig entfernt war, würde der gerechte Ausgleich für all seine Mühen sein. Heute Nacht würde er Stella hierher bringen, die wunderschöne Stella, ein Geschöpf wie ein Engel, mit goldenem Haar, das schimmerte wie Honig, einer Haut wie Samt und Seide und einer anmutigen Haltung, die ihresgleichen suchte. Er erinnerte sich noch allzu gut daran, als er sie zum ersten Mal sah. Wie verzaubert war er von ihrem Anblick, und er nahm ihr Bild mit in seine dunklen Träume hinein. Tag und Nacht dachte er nur an sie, und er konnte sein Glück kaum fassen, dass ihm das Schicksal derart in die Hände spielen sollte. Sie kam, das wusste er inzwischen, von ihrem täglichen Besuch bei ihrer alten kranken Tante und machte sich über die um diese Zeit meist völlig verlassene Uferstraße auf ihren Weg nach Hause. Alleine und direkt an seinem Haus vorbei. Welch glückliche Fügung! Stella war eine mutige Frau, furchtlos und eigensinnig. All das lag im Ausdruck ihres Gesichtes, in ihrer stolzen Haltung und ihrer unnahbaren Aura. Und genau dies würde er für immer festhalten. Sie würde die Königin sein, die schönste unter all den Schönen, die alles überragende zwölfte Stunde. Aber es galt Vorsicht zu wahren. Man würde Stella vermissen. Ihr Verschwinden würde Tage und Nächte der Angst und der Albträume mit sich bringen. Mütter würden ihren Töchtern jeglichen Ausgang verbieten, ihre alte Tante würde öffentlich Tränen der Verzweiflung vergießen und Zeitungen und Journale würden durch reißerische Schlagzeilen ihre Absatzquoten erhöhen, so lange, bis man eines Tages auch sie vergessen würde. Und dann würde niemand mehr erkennen, welche geheimnisvolle Schöne den verführerischen Reigen auf seiner gigantischen Weltenuhr anführte. Tabras schloss das Verlies hinter sich zu, holte aus einer Ecke unter der Kellertreppe einen großen Rupfensack hervor und stieg die Stufen wieder hinauf. Drüben am Kirchturm schlug die Uhr die Stunde vor Mitternacht. Nun war es soweit. Er ging zur Eingangstüre, legte sein Ohr auf das mit geschnitzten Fischreihern verzierte Holz und lauschte. Das Blut rauschte in seinen Ohren. Oh ja. Jetzt hörte er sich schon die schnellen, gleichmäßigen Schritte ihrer zarten Lederstiefelchen. Sie kamen näher und näher. Während er die eine Hand mit dem Sack erhob, legte er seine andere auf die kalte Messingklinge. Bald, bald, nur noch ein Herzschlag, nur noch ein Atemzug. Bald.